SWR Kultur. Glauben.
Non som legger upp en.
Du siehst einen Link in einer Story, vielleicht beim Freund eines Freundes. Dazu ein Video von einer Schießerei und der Satz: Lade Telegram herunter. Hier gibt es Aufträge. Ein Klick und du bist mittendrin.
Hätte mir jemand gesagt, dass wir in 15 Jahren 13- oder 14-Jährige haben, die herumlaufen und Auftragsmorde begehen, hätte ich die Person für verrückt erklärt.
Wenn es etwas gibt, das Menschen vereint, dann ist das ja Religion, unabhängig davon welche. Wenn sie etwas Schlimmes getan haben, wenden sich manche plötzlich an Gott und glauben, sie könnten sich mit einem Gebet von allem reinwaschen. Aber so funktioniert Religion natürlich nicht, wenn man danach einfach weitermacht.
Luxus gegen Leben.
Schwedens Jugend im Visier der Gangs. Eine Sendung von Merle Schaak.
Das ist Namam Farai. Sie ist Sozialarbeiterin in Göteborg in Schweden. Und sie braucht erstmal Nervennahrung, sagt sie. Und das ist ihr Kollege Jay, der gerade erzählt, dass sie ein gutes Team sind. Wenn die beiden zusammen arbeiten, sind sie meist nicht im Büro, sondern auf den Straßen Göteborgs unterwegs. Als glaubwürdige Botschafter. So heißt ihr Projekt im Nordosten der Stadt.
Meist wissen unsere Klienten gar nicht, dass sie unsere Klienten sind.
Namam und Jay kommen selbst aus diesem Teil der Stadt, aus Vierteln, in denen die Kriminalitätsraten besonders hoch sind. Sie arbeiten für die Sozialbehörde, um genau das zu ändern. Ihr Auftrag? Mit Street Credibility Brücken bauen. Zwischen den Behörden und den Kindern und Jugendlichen, die hier aufwachsen. Hier zwischen grauen Klotzbauten, Billigpizzeria und Jugendtreff, wo ab und zu der Büchereibus vorbeikommt und die Stadt einmal im Jahr ein Fest für kulturelle Vielfalt organisiert. Wo sich auf dem Pausenhof osteuropäische mit ostafrikanischen Sprachen mischen und kaum ein Kind außerhalb der Schule Schwedisch spricht. Oder zu Hause lernt, dem Staat zu vertrauen.
Der Unterschied zwischen uns und normalen Sozialarbeitern ist, dass wir viel mehr unsere Persönlichkeit einbringen, sie quasi als Werkzeug benutzen, natürlich ohne die Schweigepflicht zu verletzen.
Sie fahren nicht nur Streife, sie suchen auch bestimmte Jugendliche, die ihnen Sorgen machen.
Ich suche heute speziell einen etwas älteren Jungen, der letzte Woche nicht zum Treffen gekommen ist, das wir vereinbart hatten. Ich will wissen, wo er sich rumtreibt.
Ein ständiger Balanceakt in einer Grauzone zwischen Behörde und Bezugsperson, sagt Namam. Denn Schweden, das Land der idyllischen Geschichten aus Bullerbö und Saltkrokan, hat ein Problem, das der Staat mit seinen bisherigen Mitteln nicht gelöst bekommt. Anders Boerlund von BROR, dem Rat für Kriminalitätsprävention, sagt:
Diese extreme Entwicklung, dass Kinder Auftragsmorde und geradezu Hinrichtungen begehen, das hat niemand kommen sehen.
Hinter der Gewaltwelle in Schweden stecken rivalisierende kriminelle Banden und ihre brutale Art, Konflikte auszutragen. Seit den Anfängen um 2015 spitzte sich die Lage immer weiter zu, bis zum Höhepunkt der Gewaltwelle um 2020. Seither zählte die Polizei 300 Schusswaffentote und allein im vergangenen Jahr 189 detonierte Sprengsätze und 158 Schießereien, die 46 Menschen töteten und 44 verletzten. Eine vergleichbare Entwicklung gibt es in kaum einem anderen EU-Land. Und noch ein Trend ist besorgniserregend.
Unsere jüngsten Untersuchungen zeigen einen Zuwachs bei jungen Menschen, vor allem unter 15, die schwere Straftaten begehen. Und es werden zunehmend mehr junge Menschen von kriminellen Netzwerken rekrutiert, für die sie sehr schwere Verbrechen begehen.
2025 tauchten rund 90 13- und 14-Jährige als Verdächtige bei Gewalttaten im kriminellen Milieu auf. Fast dreimal so viele wie noch 2 Jahre zuvor. Vereinzelt gibt es auch Berichte über 7- bis 12-jährige Gangrekruten. Strafmündig war man in Schweden zu Beginn dieser Entwicklung erst ab 15 Jahren. Für die Jüngeren hat sich deshalb der Begriff Barntorpeda etabliert, wörtlich Kindertorpedos. Und die Frage: Wer ist schuld, wenn Kinder schießen?
Hey.
Das ist Luhaj Muhadjib. Als die Gewalt in Schweden hochkochte, war er Ermittler bei der Polizei in Stockholm.
Eskilstuna, Gävle, Göteborg auch.
Heute ist er Experte für Jugend- und Bandenkriminalität. Er schreibt Bücher, spricht in Talkshows und diskutiert mit Politikern und Fachleuten überall im Land.
Wir sind auf dem Weg nach Gävle. Da halte ich heute einen Vortrag für Menschen, die mit Kindern arbeiten.
Denn die neueste Entwicklung in Schwedens langjährigen Kampf gegen Bandengewalt kommt Muhadjib oft noch zu kurz.
Wir sehen, dass es Kinder gibt, die in hohem Maße aktiv nach Aufträgen suchen oder sehr bereitwillig auf Menschen schießen, Türen sprengen oder Handgranaten ins Schlafzimmer werfen. Und diese Problematik sehen wir nirgendwo anders. Das ist ein rein schwedisches Phänomen.
Auf die Frage, warum ausgerechnet Schweden so stark von der Jugendgewalt betroffen ist, sagt Anders Bolund.
Ich habe keine eindeutige Antwort darauf, warum es gerade in Schweden so weit gekommen ist.
Eine eindeutige Erklärung hat auch die Wissenschaft nicht. Forschende wie Anna Hedlund, Sozialanthropologin an der Universität Göteborg, verweisen auf ein komplexes Zusammenspiel. Ein gängiger Erklärungsansatz ist der wachsende Drogenmarkt. Schwedens Häfen an Ost- und Westküste verbinden das Land mit internationalen Warenströmen und bieten zugleich Wege für den Schmuggel von Drogen und Waffen. Die zunehmende gesellschaftliche Segregation gilt ebenfalls als Teil der Erklärung. Eine ihrer Wurzeln wird in der Wohnungsbaupolitik der 60er und 70er Jahre gesehen. Damals ließ die sozialdemokratische Regierung binnen 10 Jahren 1 Million neuer Wohnungen bauen, darunter große Neubauviertel am Rand der Städte. Gedacht waren sie als sozialpolitisches Zukunftsprojekt. Doch mit der Zeit bündelten sich dort oft soziale Benachteiligung, relative Armut und das Gefühl, nicht dazuzugehören. In solchen Milieus konnten sich kriminelle Netzwerke und ihre Versprechen von schnellem Geld besonders stark verankern. Hedlund warnt aber vor stigmatisierenden Schnellschlüssen.
Ich glaube nicht, dass das die ganze Erklärung ist. Die Mehrheit der Menschen, die in marginalisierten Gebieten leben und aufwachsen, wird ja nicht kriminell und würde niemals auf jemanden schießen.
In den Vororten ist eine weitere aufgeladene politische Debatte verortet. In vielen von ihnen ist der Anteil von Menschen mit Einwanderungsgeschichte hoch. Auch Schwedens früher liberaler Umgang mit Asyl und Migration ist Teil der Ursachenforschung, wird aber von Rechtspopulisten oft diskriminierend als einzige Ursache herangezogen. Schweden habe die Arme weit geöffnet, es aber nicht geschafft, die angekommenen Familien ausreichend zu unterstützen, sagt Muhadjib. Und dies nutzten nun die Rechten, um Eingewanderte generell zu dämonisieren. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten sprechen von Masseneinwanderung und machen sie für die Gangkultur verantwortlich. Ob und wie Migration die Kriminalität in Schweden insgesamt beeinflusst hat, lässt sich wissenschaftlich bislang aber nicht verlässlich sagen. Menschen mit Einwanderungsgeschichte sind unter den registrierten Tatverdächtigen zwar überrepräsentiert. Der Unterschied wird aber deutlich kleiner, wenn Alter, Geschlecht, Bildung und Einkommen berücksichtigt werden, berichtet Präventionsexperte Anders Bolund. Das Risiko einer kriminellen Karriere steige, wenn mehrere Belastungen zusammenkommen. Relative Armut, Schulprobleme, Gewalterfahrungen oder kriminelle Kontakte. Wie sehr Herkunftsschablonen zu kurz greifen, zeigt auch die digitale Rekrutierung.
In diesen schnellen digitalen Rekrutierungsprozessen sehen wir mehr Kinder, die nicht den typischen sozioökonomischen Hintergrund haben, sondern aus Mittelschichtsfamilien kommen. Aber auch da muss man natürlich vorsichtig sein. Auch in scheinbar gewöhnlichen Verhältnissen kann es viele Risikofaktoren geben.
Das heißt aber nicht, dass die alten Brennpunkte verschwunden wären. Für Namam und Jay sind sie weiterhin Alltag. Auf dem Weg ins Jugendzentrum, das sie an diesem Abend ansteuern, will Namam etwas zeigen. Die Garage in ihrem eigenen Viertel, aus der ein Junge einen seiner besten Kumpels erschossen hat. 5 Jahre ist das inzwischen her, rechnen Jay und Namam aus. Auf den Straßen zwischen den funktionalen Backsteinbauten ist natürlich nichts mehr von dieser Tat zu sehen. Für eine Mom, die beide Jugendliche kannte, fühlt sie sich aber an wie gestern, sagt sie. Auch das ist für sie ein Antrieb.
Wir sind nicht darauf aus, ihnen nachzuspionieren oder Berichte über sie zu schreiben. Wir wollen gute Gespräche mit ihnen führen. Warum bist du abends um 10 noch draußen? Du gehst in die 8. Klasse, morgen ist Schule. Eigentlich sagen wir nichts anderes als die Eltern, aber in einer anderen Sprache.
Das fängt schon mit kurzen Begegnungen an. Am Fußballplatz stoppt Namam, weil zwei Jungs dabei sind, den Zaun drumherum kaputt zu treten. Sie sind vielleicht 9, 10 Jahre alt, haben Handys dabei und keine Erwachsenen. Für die Streetworker Grund genug, sich mit ihnen bekannt zu machen.
Was macht ihr da, Jungs? Warum macht ihr das kaputt? Ich habe gesehen, wie ihr dagegen getreten habt. Ich bin nicht blind. Und warum filmt ihr das? Was ist das für ein Video? Wollt ihr das etwa bei TikTok posten?
Zumindest ein bisschen nachdenklich wirken die Jungs, nachdem Namam und Jay ihnen erklärt haben, dass der Platz gesperrt wird, wenn der Zaun kaputt ist und sie dort dann nicht mehr Fußball spielen können. Macht sowas nicht. Tut doch eh an den Füßen weh, ruft Namam den Jungs zum Abschied zu.
Adios! As you see, so can the barrier lite so there.
Weiter geht's in Richtung Nordosten. Den jungen Mann, nach dem sie sucht, hat Namam noch nicht gesehen. Kein gutes Zeichen. Zumal sie weiß, dass er Kumpels aus destruktiven Kreisen hat, wie sie es nennt.
Ich habe eine Ahnung, wo er sein könnte. Und wenn ich ihn erwische, werde ich ihn fragen, warum bist du nicht gekommen? Glaubst du, meine Zeit ist nichts wert?
Dass sie bewusst nicht wie klassische Behördenvertreter auftreten, liegt auch daran, dass die Gangs Desinformationen über den Sozialdienst verbreiten, erzählen sie. Er würde Familien die Kinder wegnehmen. Und während Namam und Jay bemüht sind, Beziehungen im Viertel aufzubauen, braucht die Gegenseite solche Beziehungen längst nicht mehr.
Wir sehen, dass sich das Milieu von vorortsbasiert zu auftragsbasiert verschoben hat. Dass es Kinder gibt, die sich in manchen Fällen aktiv anbieten, weil es Geld zu verdienen gibt. Kinder, die mit den Gangs oder ihren Konflikten eigentlich gar nichts zu tun haben.
Crime as a Service nennt die Polizei dieses Phänomen, das die alten Wege der Rekrutierung nun ergänzt. Es braucht keine persönliche Verbindung, keine Nachbarschaft oder falschen Freunde mehr, um überall online mit Kriminellen in Kontakt zu kommen und für sie zu arbeiten. Das Smartphone reicht. Wer einen Auftrag übernimmt, bekommt ein Ziel, eine Waffe und die Reise organisiert, manchmal auch ins Ausland. Es ist kein rein schwedisches Phänomen. Aber in Schweden haben sich Jugendkultur, Social Media und Bandenkriminalität auf besonders unheilvolle Weise miteinander verstrickt.
Jordan,
FM. Okay, okay.
Stripcheck heißt es auf TikTok und anderen Plattformen, wenn Jugendliche ihre Outfits und was sie gekostet haben, präsentieren und bewerten.
Vier Lachs,
also etwa 400 Euro, kostet seine Gucci-Cap, sagt dieser Junge. Namam kennt solche Szenen zu Genüge.
Wir sehen immer mehr Kinder, die online mit Geldscheinen, Schmuck, Uhren posieren, mit allem, was mit der Gangsterkultur assoziiert wird.
Gaburo, der hier rappt, lebt nicht mehr. Er wurde im Dezember 2024 in einem Parkhaus erschossen. Der inzwischen verurteilte Schütze kannte ihn laut Polizei nicht. Er handelte für Geld. Auch Einar, ein weiterer Star der Szene, war bereits 2021 erschossen worden. Für viele Kids sind sie Idole.
Viele der Jungs, die schwersten Straftaten begehen, haben gemeinsam, dass sie sich sehr für schwedische Gangkultur und Gangsterrap begeistern. Die Rapper sind ihre Idole. Sie benennen ihre Konten auf Signal und so weiter nach ihnen.
Alias oder deras namn på Signal och så vidare.
Zeilen wie: Wenn du was aus meiner Tasche ragen siehst, ist es eine Glock. Wir machen Löcher in deinen Körper. Eroberten Anfang der 20er Jahre auch den Mainstream. Diese stammt von Yasin Bean. Er wurde 2021 als bester Künstler in Schweden ausgezeichnet. Vom öffentlich-rechtlichen Radiosender P3. Die Gala verpasste er, weil er in Untersuchungshaft saß.
Ich würde sagen, in rund 80% der Handys von jungen Straftätern, die ich durchsucht habe, fanden sich selbstgeschriebene Songtexte mit Zeilen wie "Ich schieße" oder "Ich sprenge".
Und auf denselben Handys ist der erste oder der nächste kriminelle Auftrag nur wenige Klicks entfernt.
Du siehst einen Link in einer Story, vielleicht beim Freund eines Freundes, dazu ein Video von einer Schießerei und der Satz "Lade Telegram herunter, hier gibt es Aufträge". Ein Klick und du bist mittendrin.
Für die Gangs hat diese digitale Rekrutierung viele Vorteile. Sie können alles aus sicherer Entfernung steuern, geschützt von den Verschlüsselungsfunktionen der Apps. Dank der Social-Media-Algorithmen finden sie auch automatisch immer neue Handlanger. So lässt sich binnen weniger Stunden nahezu überall in Schweden eine Straftat oder ein Racheakt organisieren. Und der sieht manchmal ganz anders aus, als die freiwilligen Helfer es sich vorgestellt hatten.
Es gibt Fälle, in denen ein Kind zusagt, auf eine Tür zu schießen. Danach soll es einen Mord begehen. Das wollte es eigentlich gar nicht. Und dann kann Zwang ins Spiel kommen. Es gibt auch diejenigen, die einmal einen Mordauftrag angenommen haben und dann zum nächsten und wieder nächsten gedrängt werden.
Kinder und Jugendliche, die Straftaten begangen haben, aber selbst unter Druck gesetzt werden, sind sie Täter? Oder Opfer? Anna Hirtlund mahnt zu einem differenzierteren Blick auf diese Frage. Sie hat im Rahmen ihrer Forschung junge Menschen interviewt, die im Auftrag von Gangs auf andere geschossen haben.
Wenn du 12, 13 Jahre alt bist, weißt du nicht recht, was du da tust. Und genau das nutzen die Älteren ja aus, dass Kinder besser zu manipulieren sind.
Viele haben ja auch erzählt, dass sie ihre Taten bereuen.
Die allermeisten haben gesagt, dass sie so etwas nie gemacht hätten, wenn sie es besser gewusst hätten. Und dass sie Angst und Panik hatten und sie in etwas hineingezogen wurden, aus dem es schwer war, wieder herauszukommen.
Dass diese Kinder selbst ausgenutzt werden, ändert nichts daran, dass sie anderen Menschen Gewalt antun, manchmal tödliche. Klar verteilt sind die Rollen in dieser Welt nicht, sagt auch Anders Bolund.
Wir sehen in unseren Untersuchungen, dass diese jungen Menschen unter 15, die schwere Straftaten begehen, vorher überdurchschnittlich häufig selbst Gewalt oder Verbrechen erlebt haben.
Fast 9 von 10 dieser Kinder und Jugendlichen seien dem Sozialdienst auch schon vor der Tat bekannt gewesen.
Die Kinder in unserer Studie haben oft gesagt, dass ihnen stabile Beziehungen zu Erwachsenen gefehlt haben. Ich finde, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass es oft sehr junge Menschen sind, die gleichzeitig Opfer und Täter sind.
Und manche von ihnen suchen im Umgang mit ihrer Schuld auf neuen Wegen nach Vergebung, beobachtet Namam.
Wenn es etwas gibt, das Menschen vereint, dann ist das ja Religion, unabhängig davon welche. Wenn sie etwas Schlimmes getan haben, wenden sich manche plötzlich an Gott und glauben, sie könnten sich mit einem Gebet von allem reinwaschen. Aber so funktioniert Religion natürlich nicht, wenn man danach einfach weitermacht.
Was aber funktioniert? Wer heute schießt, kann gestern selbst bedroht worden sein. Wer Jugendliche rekrutiert, war vielleicht einmal selbst einer von ihnen. Und Erwachsene, Behörden und Politik stehen vor der Frage, an welcher Stelle sich dieser Kreislauf überhaupt noch unterbrechen lässt. Jay und Namam versuchen es beim nächsten Jugendtreff.
Hey, hey, Mutti.
Jay hat hier viele Fans und wird gleich von Kindern umringt. Ein bisschen Gewalt tut auch schon weh, steht auf dem T-Shirt eines Mädchens. Ganz will es der Botschaft nicht zustimmen, lässt sich aber zumindest auf einen Kompromiss ein und sagt, man muss lernen, wo die Grenze ist. Nach einem kurzen Check-in mit den örtlichen Mitarbeitenden geht's auf den Fußballplatz. Eine gute Gelegenheit, auch neue Gesichter kennenzulernen.
Dani. Får jag spela eller?
Ja.
Mahmoud. Nej, Mahmoud.
So ist es oft. Man spielt einfach mit und baut eine Beziehung auf. Dann fällt es ihnen später leichter, sich uns anzuvertrauen.
Nicht alle Beziehungen können Namam und Jay selbst aufbauen. Deshalb suchen sie Verbündete, überall dort, wo Gemeinschaft entsteht.
Vereine, Elterngruppen, die Moschee hier in Angeriet, die Mariakirche in Hamakhöln. Wir versuchen, die guten Kräfte zu bündeln, die es hier in der Gegend gibt.
Solche Netze sollen Kinder auffangen, bevor die Gangs es tun. Und womöglich deutet sich eine Trendwende an. Im ersten Halbjahr 2026 registrierte die Polizei nur noch 39 Schießereien. Weniger als halb so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Und der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik 2017. Luay Mohadje betrachtet diese Zahlen aber mit Vorsicht.
Es ist gut, dass es rekordverdächtig ruhig ist. Aber das muss auch langfristig so bleiben. Und wir wissen nicht, was hinter den aktuellen Zahlen steckt. Es können auch Absprachen zwischen den Gangs der Grund sein. Aber auch, dass die Polizei immer besser darin wird, sie zu bekämpfen und jetzt auch wichtige Akteure festgenommen hat.
Immer häufiger werden von der schwedischen Polizei gesuchte Akteure auch im Ausland festgenommen, weil die Ermittler international enger zusammenarbeiten. Aber wie reagiert der Staat auf Kinder und Jugendliche, die einerseits geschützt werden müssen und andererseits eine Bedrohung für andere darstellen? Die konservative Regierung, die mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten zusammenarbeitet, hat das Jugendstrafrecht bereits deutlich verschärft. Seit dem 1. Juli gilt, ist bei 15- bis 17-Jährigen eine freiheitsentziehende Strafe unvermeidbar, kommen sie nicht mehr in die geschlossene Jugendhilfe, sondern ins Gefängnis, in eigene Jugendabteilungen. Eigentlich wollte die Regierung auch die Strafmündigkeit versuchsweise von 15 auf 13 Jahre senken. Mohadjeb hält diese Verschärfung für ein notwendiges Übel. Das bisherige System sei auf Kinder, die solche Schießaufträge übernehmen, nicht vorbereitet.
Systemen haben nicht unbedingt.
Gegen den Plan, künftig sogar 13-Jährige zu Gefängnisstrafen verurteilen zu können, gab es jedoch lauten Protest von Kinderschutzorganisationen, ExpertInnen und auch vom Justizvollzugsdienst selbst. Bisher ist auch nicht erwiesen, dass die Jugend sich eher an Recht und Gesetz hält, wenn ihr früher und härtere Strafen drohen. Schwedens Nachbarland Dänemark senkte die Grenze 2010 auf 14 Jahre und nahm die Reform nach 2 Jahren wieder zurück. Eine spätere Auswertung fand keinen Rückgang der Kriminalität. Bei verurteilten 14-Jährigen stieg das Rückfallrisiko sogar. Als mitten im schwedischen Wahlkampf die Mehrheit für den Vorschlag zu schwinden drohte, zog die Regierung ihre Vorlage wieder zurück. Stattdessen senkte das Parlament die Strafmündigkeitsgrenze bei besonders schweren Straftaten nun auf 14 Jahre. Das werde nicht funktionieren. Stattdessen werde sich das Problem lediglich in noch jüngere Altersgruppen verlagern, warnt Namam Farai. Der Jugendtreff, an dem sie gehofft hatte, ihren Klienten anzutreffen, hatte geschlossen. Nach noch ein paar Trostgummibärchen geht es weiter zur letzten Station des Abends. Eine einfache Lösung nennt von den Menschen, die direkt mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, niemand. Aber durch alle Gespräche zieht sich ein Gedanke. Kinder brauchen erwachsene Bezugspersonen, die zuverlässig für sie da sind und Hilfen, die ineinander greifen.
Schule, Betreuung, Sozialdienst, Polizei, Familien, Kinder- und Jugendpsychiatrie. All diese Institutionen müssen sich noch besser vernetzen, zum Wohl der Kinder und ihrer Familien.
Den här unga personen och dennes familj.
Sen vet vi också från forskningen att det finns liksom inte en mirakelkur.
Wir wissen aus der Forschung auch, dass es kein Wundermittel gibt. Man muss an vielen Stellen gleichzeitig ansetzen.
Många olika liksom fält samtidigt.
Luay Mohadjeb hat die Polizei verlassen, um sich ganz der Aufklärung zu widmen. Er ist überzeugt, das Gangproblem lässt sich nur lösen, wenn alle es als ihr eigenes begreifen.
Och det är ofta att de har föräldrar som inte inser det.
Oft wollen die Eltern es nicht wahrhaben, obwohl Sozialdienst, Polizei und Freunde ihres Kindes warnen. Mein Kind würde nie, heißt es dann, und dann schießt es und alles geht wieder von vorne los.
Auch deshalb erzählt er immer wieder, dass auch in wohlhabenden Vierteln und augenscheinlich besten Familienverhältnissen Gucci-Caps, Haarklöffsjacken und teurer Schmuck Warnsignale sein können, aber nicht müssen.
Kinder haben ihre Phasen, in denen sie Dinge imitieren. Nur ein kleiner Teil begeht tatsächlich Straftaten. Aber die Kultur dahinter erreicht fast alle Jugendlichen.
Einen wichtigen Hebel sieht er deshalb dort, wo heute Algorithmen den Alltag der Kinder bestimmen.
Wir müssen als Gesellschaft unseren Umgang mit Smartphones verändern. Kinder haben darüber Zugang zu sehr viel Müll. Wir müssen uns kollektiv erwachsener verhalten und klarere Grenzen setzen.
Auch Schweden diskutiert inzwischen eine gesetzliche Altersgrenze für Social Media. Im Jugendtreff in Göteborg hat inzwischen die Popcornmaschine in der Küche alle in ihren Bann gezogen. Ihren Klienten sucht eine Mom allerdings auch hier vergeblich. An diesem Abend findet sie ihn nicht. Aber für eine Mom heißt das nicht, dass die Sache erledigt ist.
Ich werde nicht aufhören, ihm hinterherzulaufen. Ich habe seine Nummer, aber ich will ihm auch zeigen, hey, ich komme extra abends für dich hierher. Du bist mir wichtig.
Du bist wichtig für mich.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Merle Schark. Luxus gegen Leben. Schwedens Jugend im Visier der Gangs. Redaktion Sabine Brütting.